Das ist alles auf Aktien. Gleich geht's los.
Ein cremiger Cappuccino, ein Espresso für zwischendurch oder ein köstlicher Flat White. Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner De'Longhi und dem neuen Kaffeevollautomaten Rivelia gelingt dir ganz einfach die perfekte Tasse Kaffee. Du kannst dabei im Handumdrehen hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean-Switch-System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und so neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivelia zubereiten. Damit bist du auf jeden Wunsch deiner Gäste vorbereitet. Und dank dem kompakten Design passt die Maschine in jede noch so kleine Küche. Die neue De'Longhi Rivelia. Jeder Switch ein Perfetto-Moment. Einfach Boden wechseln und genießen. Mehr Infos unter www.delonghi.com und natürlich auch hier in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über Hügeligkeit statt Glamour beim wertvollsten Börsenkonzern Europas, eine peinliche Panne bei United Airlines und den Ritterschlag für eine Jahrhundertaktie. Im Thema des Tages bedroht ein unheiliger Pakt Weltwirtschaft und Börsen und in der AAA-Idee suchen wir nach den lukrativsten Pharma-Blockbustern der Zukunft.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Mittwoch, der 6. September und wir wünschen euch einen hügeligen Start in den Tag. Und das hat damit zu tun, dass das wertvollste Unternehmen in Europa seit gestern nicht mehr in Paris sitzt, sondern im dänischen Bauswehr. Und in Dänemark ist ja bekannterweise auch Hygge zu Hause, also die Gemütlichkeit. Aber erstmal Tusch für das größte Unternehmen, das jetzt in Dänemark ist. Tusch.
Genau, Tusch. Ja, und in Bauswehr,
ja,
da sitzt nämlich der Pharmakonzern Novo Nordisk. Und der ist ja zu Ruhm und Reichtum gekommen, bekanntermaßen durch seine Fettwegspritze Ozempic. Und hat durch diesen Börsenhype den französischen Luxusgüterkonzern LVMH an der Spitze abgelöst, ist jetzt der wertvollste Börsenkonzern in Europa. Die Dänen bringen gut 400 Milliarden Euro auf die Börsenwaage und LVMH nur noch, ja, fast schon ärmliche, muss man fast sagen,
ja,
383
ärmlich.
Milliarden Euro.
Ja. Also ärmlich,
ja, aus LVMH-Sicht.
Ja, stimmt, da hast du recht. Die hatten auch mal 450 auf der Uhr. Jetzt haben sie nur 383. Und jetzt musst du bei den armen Arnaud gucken. Der war mal reichster Mann. Das ist er nicht mehr, der arme Kerl. Wollen wir mal, müssen wir mal spenden gehen. Aber insgesamt muss man sagen, an den Börsen ging es weniger hügelig zu, eher so ein bisschen spröde. Der DAX verlor 0,3% auf 15.772 Punkte. Und an der Wall Street, da rutschten S&P 500 und Dow Jones ebenfalls ins Minus mit 0,4 bzw. 0,8%. Einzig der Nasdaq 100, der konnte sich ganz leicht ins Plus retten. Das lag an einer Aktie, die werden wir nachher nach unten besprechen. Und zwar das leichte Plus war 0,1% Zuwachs. Und Schuld an dieser ganzen Risk-Off-Missstimmung nach dem langen Feiertagswochenende in den USA waren wieder mal Konjunktur- und Inflationssorgen.
Ja, du machst aber spannend, dass wir die Aktien erst nachher nennen. Aber gut, also die erste, ja, die erste schlechte Nachricht, die kam aus China, wo sich die Stimmung im Dienstleistungssektor zuletzt deutlich abgeschwächt hat. Die Aktivitäten in dem Sektor, die wuchsen im August so langsam wie seit 8 Monaten nicht mehr. Und die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, die leidet ja schon seit längerem unter einer schwächeren Nachfrage. Und tja, die bisherigen Konjunkturhilfen, die konnten daran bisher nicht viel ändern.
Und die Börse in China, die verloren einen Teil der Vortagesgewinne wieder. Der Hang Seng rutscht 2,1% ab und für Nervosität sorgte auch die Nachricht, dass der chinesische Präsident Xi nicht zum G20-Gipfel nach Delhi fährt. Und angeblich bleibt Xi wegen innenpolitischer Turbulenzen zu Hause. So hat es zumindest die Agentur Nikkei gemeldet. Und da wurde angeblich der Präsident auf einer kürzlich abgehaltenen Klausurtagung von Parteiältesten wegen Chinas derzeitigem Kurs gerügt. Und gewarnt, dass das Land weitere Turbulenzen nicht überleben könne. Ja.
Okay, tja. Und neben China kam die zweite schlechte Konjunkturnachricht aus Saudi-Arabien. Das Land will seine Rohölproduktion 3 Monate lang deutlich drosseln. Und das schürt natürlich neue Inflationssorgen. Und über die sprechen wir gleich noch im Thema. Und beides zusammen hat dafür gesorgt, dass die fast 2 Wochen lange Gewinnserie an der Wall Street fürs Erste vorbei ist. Aber immerhin, zumindest Goldman Sachs hält noch die Fahne der Optimisten hoch. Chefökonom Jan Hatzius sieht die Gefahr einer Rezession in den USA in den nächsten 12 Monaten jetzt nur noch bei 15%, vorher waren es 20. Und die Konsensusschätzungen, die sind deutlich pessimistischer. Da sehen die Analysten das Rezessionsrisiko bei 60%.
Also ganz ehrlich, ich glaube, da hat ein ganz schlechtes Timing der gute Hatzius.
Ich glaube auch. Also ich habe mich wirklich gefragt, wieso macht er das jetzt? Aber
ja, genau. Gerade
er
dann,
wird schon seine Gründe haben.
Naja, aber gerade dann, wenn die Zinsen hoch bleiben, die langfristigen, und dann noch der Ölpreis hochgeht, und dann nehme ich meine Rezessionswahrscheinlichkeit runter. Aber gut, ich werde die Studie mir mal durchlesen. Vielleicht hat er auch gute Gründe. Und wir haben es ja gestern schon berichtet und mittlerweile ist es offiziell. ARM Holdings hat seine Preisspanne für den Börsengang bekannt gegeben und diese liegt zwischen 47 und 51 Dollar für die insgesamt 95,5 Millionen Anteilsscheine. Und daraus ergibt sich dann ein Kaufvolumen von 4,87 Milliarden Euro. Und das ist deutlich geringer als die ursprünglich geplanten 8 bis 10 Milliarden. Und überhaupt wird der Börsengang mit einer angestrebten Bewertung von 52 Milliarden, also die Spanne so zwischen 50 und 55, viel kleiner ausfallen als vom japanischen Inhaberkonzern Softbank angekündigt. Und die erste Notiz, die ist für den 14. September geplant. Das ist ein Donnerstag. Und jetzt komme ich noch zu der positiven Nachricht. Wir wollen ihn nicht nur in Moll hier machen, sondern auch ein bisschen Dur. Und das kleine Plus verdankt der Nasdaq 100 der Aktie von Tusch Tesla. Die hat nämlich nach guten Verkaufszahlen in China, da hatten wir auch drüber berichtet, 4,7% am Dienstag zugelegt.
Mensch, Doppeltusch heute schon in der Sendung.
Ja.
Und die Aktie des Back Digital World Acquisition, haben wir ja gestern auch ganz viel darüber erzählt, die hat 3,6% zugelegt. Zwischenzeitlich lag das Plus sogar bei Tusch. 15%. Und wie erwartet haben die Aktionäre kurz vor Toresschluss zugestimmt, die Fusionsfrist zu verlängern, damit eben der angestrebte Merger mit dem Medienstartup des früheren US-Präsidenten Donald Trump doch noch klappt. Ja, und diese Verlängerung, die gibt dem SPAC ein weiteres Jahr Zeit, um die schon mehrfach verschobene Fusion mit der Muttergesellschaft dieses Trump-Netzwerks True Social, da haben wir wirklich lang und breit gestern drüber gesprochen, dann eben endlich abzuschließen. Und wenn die notwendigen 65% der Ja-Stimmen nicht zustande gekommen wären, dann hätte sich die SPAC auflösen müssen und 300 Millionen Dollar an die Aktionäre zurückzahlen müssen. Und Trumps Startup, der Trump Media and Technology Group, wären dann eben die Mittel aus dem Geschäft entzogen worden.
Tja, und Tusch? Wir hatten es vorausgesagt, dass es so kam. Ja, da haben wir schon wieder einen Tusch. Heute ist ein selbstreferenzielles Programm. Haben wir gesagt.
Das müssen wir jetzt mal ändern. Sonst kriegen wir Hauer und Schimpfe von den...
So ist es. Zu viel Tusch, zu viel selbstreferenziell. Deswegen kommen wir zu einer Meldung, die wir noch nicht vorausgesagt haben, nämlich United Airlines. Die Fluggesellschaft musste wegen eines systemweiten technischen Problems, so haben die es genannt, für etwas mehr als eine Stunde alle Abflüge der eigenen Maschinen stoppen. Die Probleme seien nach einem Software-Update aufgetreten, teilt der Konzern mit. Die Börse zeigte sich über die Panne wenig begeistert, aber der Abschlag war relativ human, 3%. Und in Deutschland hätte man dann bei sowas gesagt, guck mal, wie schlecht es um die Infrastruktur in Deutschland ist. In Amerika sagt man Softwarefehler. Also vielleicht müssen wir in Deutschland uns das auch mal angucken. Ja, wir müssen es mal ein bisschen positiv sagen.
Das sollten wir dann künftig auch immer machen.
Ja, nicht so, oh, guck mal, der Flughafen kann ja nichts.
Wobei ich finde jetzt einen Softwarefehler nach einem Update auch nicht so positiv, muss ich sagen. Aber gut,
aber die haben doch das da laufen. Die haben doch irgendwie alle zwei Wochen ist irgendwas, was da was nicht abhebt. Und das ist ja auch schon systemimmanent. Und bei uns wird man dann sofort den Untergang ausrufen. Und in Amerika sagen die einfach, oh, Software-Update oder weiß ich was. Gut.
Ja, aber jetzt wollen wir erstmal nicht den Untergang ausrufen, sondern den Aufstieg, und zwar für Airbnb, denn die sind in den S&P 500 aufgestiegen. Die Jahrhundertaktie hat daraufhin 7% zugelegt und der S&P 500, der wird ja von vielen großen Indexfonds getrackt und entsprechend rechnen die Experten jetzt mit einem hohen Kaufdruck bei der Aktie. Allerdings muss ich auch ein bisschen Wasser wieder in den Wein schütten, es gibt auch weniger erfreuliche News für den Konzern, denn New York will künftig Beschränkungen für Kurzzeitmieter durchsetzen. Und wenn die Vermieter die Vorgaben nicht umsetzen, dann müssen sie ihre Vermietung künftig stornieren. Und das könnte dann dazu führen, dass tausende Angebote auf Plattformen wie Airbnb oder Booking.com wegfallen. Und die große Sorge ist jetzt, dass dieses Beispiel auch in andere Metropolen Schule machen könnte.
Dann komme ich noch zu einer positiven nachbörslichen Meldung von Zscaler. Die haben nämlich Zahlen vorgelegt und die waren besser als erwartet. Auch der Ausblick fiel äußerst positiv aus. Cybersecurity-Lösungen sind gefragt. Der Umsatz kletterte 43% auf $455 Millionen. Das war zwar eine leichte Verlangsamung gegenüber dem letzten Quartal, da waren es noch 46% und das Vorquartal hat sogar noch 51% Wachstum gehabt. Aber die 455 lagen deutlich über den 430 Millionen, die Analysten geschätzt hatten. Und die sogenannten Billings, die ja so als Maßstab für den künftigen Erfolg gelten, die liegt im Vergleich zum Vorjahr um 38% auf $719 Millionen zu. Und die Aktie hatte erst nachbörslich kräftig zugelegt, 7,4%, drehte dann aber doch ins Minus, weil irgendwas fanden die Börsianer dann doch nicht so spannend, zumal die Aktie auch in den letzten Wochen schon kräftig gestiegen war.
Ja, und nachbörslich hat die deutsche Börse noch ein paar Indexänderungen der DAX-Familie mitgeteilt, aber wie erwartet nur in der zweiten und dritten Reihe. Die Aktie von United Internet wird die von Krones im MDAX ersetzen, Energiekontor wird in den Tech-DAX aufsteigen und da Eckert & Ziegler verdrängen und im SDAX, da werden ThyssenKrupp Nucera anstelle von United Internet aufgenommen. Außerdem steigen Jonas in den SDAX auf und verdrängen dort Basler. Und all diese Änderungen werden am 18. September effektiv.
Bevor du Termine machst, vermelde ich noch schnell, dass die Rallye bei Kifferaktien weiterging. Der POT-ETF gewann 4,5%, Canopy Growth sogar 35% im Plus. Aber wir warnen jedes Mal, dass es sich wirklich nur um Zockeraktien handelt und dass jetzt nichts Seriöses ist. So, jetzt kommst du mit den Terminen, Anja.
So ist es. Jetzt komme ich mit seriösen Terminen. Swiss Life hat Halbjahreszahlen, Richemont eine Hauptversammlung, Alliant Technology hat einen Investors Day. Und dann gibt es noch Zahlen von C3 AI, GameStop und UiPath. Und auf der Konjunkturseite haben wir die Zahlen für die Auftragseingänge in der deutschen Industrie für Juli, Einzelhandelsumsätze in der Eurozone auch für Juli und in den USA gibt es Daten, nämlich Handelsbilanz. Die Fed legt ihr Beigebook vor.
Das Thema des Tages.
Eine Zahl sorgte gestern für Aufregung an den Börsen, $90. So viel kostete am Dienstag ein Barrel Öl der Nordseesorte Brent und das war der höchste Wert seit November vergangenen Jahres. Und natürlich war sofort die Erinnerung an den vergangenen November zurück. Damals lag die Inflationsrate in Deutschland bei 8,8%, in den USA bei 7,1%. Jetzt rechnet natürlich niemand damit, dass die Teuerung umgehend wieder solche Höhen erklimmt. Allerdings muss man auch sagen, die Angst ist groß, dass der seit Monaten anhaltende Abwärtstrend bei der Inflationsrate jetzt doch wieder stoppen könnte. Und das wäre ziemlich ungünstig.
Und tatsächlich lassen sich bereits erste Preiseffekte beobachten. In den USA haben die Benzinpreise den höchsten saisonalen Stand seit mehr als einem Jahrzehnt erreicht. Und das, obwohl ja mit dem Labor Day die Driving Season, so heißt die, zu Ende ging. Der landesweite Durchschnittspreis für Normalbenzin liegt bei $3,81 pro Gallone und übertrifft damit das Niveau des letzten Jahres und markiert den zweithöchsten Stand in den Aufzeichnungen der American Automobile Association, die bis ins Jahr 1994 zurückreicht. Und der Preisanstieg, der fällt in eine Zeit, in der die Preise in der Regel eigentlich bis zum Herbst sinken und stellt auch eine Kehrtwende nach einem relativ günstigen Sommer für Autofahrer dar.
Ja, und Grund für den Preisanstieg beim Öl und damit eben auch beim Benzin ist ein unheiliger Pakt. Russland und Saudi-Arabien scheinen beim fossilen Energieträger gemeinsame Sache zu machen und das Angebot zu verknappen. Und diese Allianz zwischen Moskau und Riad, die ruiniert die Hoffnung auf ein Ende der Inflation und bedroht damit eben auch Weltwirtschaft und Börsen. Am gestrigen Dienstag gab Saudi-Arabien bekannt, seine einseitige Produktionskürzung um 1 Million Barrel pro Tag bis Dezember fortzusetzen. Und damit wird die Fördermenge für insgesamt 6 Monate auf ungefähr 9 Millionen Barrel pro Tag, und das ist der niedrigste Stand seit mehreren Jahren, gehalten.
Und gleichzeitig kündigte der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak in einer separaten Erklärung an, dass die Exportkürzung seines Landes um 300.000 Barrel pro Tag für den gleichen Zeitraum auch verlängert wird. Und die nahezu zeitgleichen Erklärungen sind das jüngste Zeichen dafür, dass eben Riad und Moskau in der Ölpolitik im Gleichschritt marschieren.
In der Spitze kostete ein Fass der Nordseesorte Brent gestern mehr als $91. Seit Mitte Juni ist der Preis damit um 25% gestiegen. Das gleiche gilt für die US-Sorte WTI, die derzeit mit rund $87 gehandelt wird. Inzwischen kostet selbst die russische Ölsorte Urals $75 pro Fass und damit deutlich mehr als die $60, die die G7-Staaten ja mal als Preisobergrenze für russisches Öl festgelegt hatten. Und das zeigt eben, dass Russland offensichtlich Wege gefunden hat, wieder mehr Öl zu exportieren, beispielsweise nach China oder Indien.
Und gleichzeitig hat das Land im Rahmen der Zusammenarbeit mit den OPEC-Staaten, das ist die berühmte OPEC Plus, dafür gesorgt, dass das Gesamtangebot auf dem Erdölmarkt in den vergangenen Monaten drastisch zurückgegangen ist. Ende Mai hatten sich ja die Staaten auf Produktionskürzungen verständigt, die inzwischen bis Ende kommenden Jahres verlängert wurden. Und selbst eine stärkere Förderung in den USA kann anscheinend den Auftrieb bisher nicht aufhalten. Die Amerikaner haben ihre tägliche Produktion auf 12,8 Millionen Barrel ausgeweitet. Allerdings, und das ist das Problem, dürfte das nicht nachhaltig sein. Denn die Zahl der Förderanlagen ist in diesem Jahr von 612 auf 512 gesunken. Und Grund ist auch der heftige Zinsanstieg, der die Fremdkapitalfinanzierung der Anlagen erheblich verteuert. Und deswegen werden auch keine neuen Anlagen mehr online gebracht.
Ja, und Analysten rechnen nicht mit einer schnellen Entspannung. Die UBS zum Beispiel geht von einem Brent-Preis von $95 je Fass bis zum Ende des Jahres aus. Standard Chartered erwartet für das kommende Jahr $106 und die Société Générale sogar $100. Damit liegen die Preise deutlich höher als vor einem Jahr und das würde dann wiederum die Inflationsraten nach oben treiben oder zumindest einen weiteren Rückgang verhindern. Und der gestaltet sich ja ohnehin ziemlich zäh. In Deutschland stagniert die Teuerung seit Mai bei etwas über 6%.
Und sollte die Rate nicht bald deutlich sinken, wird das die Notenbanken unter Zugzwang setzen. Die Währungshüter schauen von Sitzung zu Sitzung auf die aktuellen Daten, insbesondere zur Preisentwicklung. Und mit dem Ölpreis rückt eine der wichtigsten Inflationstreiber erneut in den Fokus. Und die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Leitzinsanhebung der Eurozone, die ist jetzt wieder gestiegen. Auf rund ein Viertel wird das Risiko einer weiteren Straffung im September beziffert. Und an den Anleihemärkten, da lässt sich schon ein Umdenken beobachten. Die langfristigen Zinsen, die sind zuletzt kräftig gestiegen. In den USA notieren 10-jährige Renditen bei 4,26%, in Deutschland bei 2,6%. Und das bedeutet natürlich wieder Gegenwind für unprofitable Tech-Titel, höhere Zinsen, ihr kennt das. Und Gewinner hingegen sind die Ölwerte. Und das zeigte sich gestern schon. Der iShares MSCI World Energy, der gewann gegen den Markttrend. Und größter Gewinner war Occidental Petroleum, 2,5%. Und auch Halliburton hat kräftig zugelegt.
Die AAA-Idee des Tages.
Wir haben ja gestern über die Gewinner und Verlierer bei den SPACs gesprochen. Und eine Erkenntnis war, dass die Favoritenliste ganz klar von Biotech-Firmen angeführt wird, die an neuen Medikamenten forschen. Und dazu passt, dass in dieser Woche die Analysten von Evaluate einen neuen Bericht vorgelegt haben. Und diese Evaluate-Berichte, die werden in der Branche immer sehr genau gelesen. Die können was. Und da geht es eben um die Frage, in wessen Pipelines die Blockbuster der nächsten Generation schlummern könnten. Und gemeint mit Blockbustern sind neue Arzneien, denen ein Umsatzpotenzial von mehr als einer Milliarde Dollar zugetraut wird. Und das beflügelt natürlich auch die Kurse der betreffenden Firmen. Und genau deshalb wollen wir uns das mal ein bisschen näher anschauen.
Und vorher muss aber auch nochmal erwähnt werden, dass da seitens der Konzerne auch kräftig investiert wird. Insgesamt 302 Milliarden Dollar werden die weltgrößten Pharmafirmen bis 2028 in ihre Forschung und Entwicklung stecken, haben Analysten errechnet. Und die große Frage ist, was am Ende an marktfähigen Arzneien rauskommt. Denn die meisten Ansätze, die scheitern auf dem Weg zur Zulassung.
Dazu gab es kürzlich auch eine Analyse von Deloitte und demnach sind die Kosten, die aufgewendet werden müssen, um eben ein Medikament zu entwickeln, deutlich gestiegen. Früher gab es mal die Faustregel, dass die Entwicklung von der Idee bis zur Marktreife ungefähr 10 bis 15 Jahre dauert und etwa 1,5 Milliarden Dollar kostet. Aber zuletzt haben die Firmen im Schnitt sogar 2,2 Milliarden Dollar ausgegeben. Und gleichzeitig sind die durchschnittlichen Peak-Sales von neuen Medikamenten gesunken, und zwar von 550 auf 389 Millionen Dollar.
Aber irgendwann die AI, also die künstliche Intelligenz, wird das sicherlich noch günstiger machen irgendwann wieder. Ich glaube, der Trend wird hoffentlich drehen. Ja. Und man muss aber auch noch einen weiteren Trend konstatieren. Die Zahl der potenziellen neuen Krebs-Blockbuster ist im Moment relativ überschaubar. Der Markt wächst zwar weiterhin kräftig. Bis 2028 sehen die Analysten ein Umsatzpotenzial von 348 Milliarden. Krebs bleibt das mit Abstand größte Therapiegebiet der Industrie. Aber auf der Liste der potenziellen Top 10 Blockbuster finden sich aktuell nur drei Wirkstoffe aus diesem Bereich. Und die stammen aus den Laboren von Daiichi Sankyo, AstraZeneca und Roche bzw. dessen Partner Chugai Pharmaceutical.
Ja, und auffällig ist auch, dass die jüngsten Krebsmedikamente, die auf den Markt gebracht wurden, eher schrittweise zu Blockbustern aufsteigen. Und so berichtet das auch der Branchendienst Fierce Pharma. Sprich, die ganz großen Durchbrüche in der Onkologie, wie das zum Beispiel 2015 dem Krebsmedikament Keytruda von der amerikanischen Firma Merck & Co. gelungen ist, die sind selten. Bayer hat zum Beispiel mit dem Krebsmittel wie Trakvi in Europa zum ersten Mal eine Marktzulassung bekommen, unabhängig von der Krebsart. Das ist was Besonderes, weil normalerweise die Firmen immer pro Krebsart eine Zulassung beantragen müssen. Aber trotzdem hat dieses Medikament den ganz großen Durchbruch noch nicht geschafft. In der Liste der Bayer-Bestseller taucht es jedenfalls bisher nicht auf. Dazu muss man auch wissen, Bayer weist immer nur Einzelumsätze für die größten Blockbuster aus, nicht für alle Medikamente, die da so anbieten. Und die Forscher bemühen sich ja seit Jahren, immer maßgeschneidertere Krebsarzneien zu entwerfen, damit eben Patienten gezielter und gleichzeitig schonender behandelt werden können. Aber das führt eben auch dazu, dass die Umsätze, die man erzielen kann, für die einzelnen Medikamente sinken, weil eben die Patientengruppen kleiner sind und die Konzerne auch nicht unbegrenzt an der Preisschraube drehen können.
Auch deshalb sind vermutlich diesmal mehrere Medikamente weit oben auf der potenziellen Topsellerliste gelandet, die eben keine Krebsarzneien sind. Dazu gehört zum Beispiel Eli Lilly mit seinem Alzheimer-Medikament Donanemab. Donanemab? Oder wie wird das ausgesprochen?
Ja.
Donanemab?
Ja, das sind echt immer krude Namen. Ja.
Und das sticht schon deshalb heraus, weil Lilly nicht den üblichen Big Pharma-Move gemacht hat und sich Wissen und Pipeline einfach aus dem Feld der Biotechs eingekauft hat, sondern der Konzern hat diesen Kandidaten tatsächlich in-house entwickelt. Und die jüngsten Studiendaten haben zuletzt sogar bessere Ergebnisse gezeigt als die Konkurrenz. Und Evaluate, die rechnen mit einem Blockbuster-Potenzial von 2,1 Milliarden Dollar für das Eli-Lilly-Mittel bis zum Jahr 2028.
Ja, toll finde ich ja, dass überhaupt mal ein Mittel gegen Alzheimer auf dieser Liste steht. Das war ja über viele Jahre hinweg nicht so und lässt ja für die betroffenen Patienten und die Familien hoffen, dass sich da endlich mal neue und bessere Therapieoptionen auftun. Ungewöhnlich ist auch ein weiteres Mittel in den Top Ten. Das ist ein Schizophrenie-Medikament namens KarXT, das das Bostoner Biotech Karuna und die chinesische Zai Lab zusammen entwickeln. Und das geschätzte Blockbuster-Potenzial liegt bei 2,8 Milliarden Dollar. Interessanterweise kommt dieses Mittel ursprünglich aus dem Hause Eli Lilly, wurde aber von denen herausverkauft, weil es eben nicht die gewünschten Ergebnisse gegen Alzheimer gebracht hat. Und jetzt könnte es eben als Mittel gegen Schizophrenie oder zur Behandlung von Schizophrenie zur ganz großen Blüte kommen. Und das Beispiel zeigt auch, dass Eli Lilly wirklich forschungsstark ist. Das ist ja etwas, worauf man bei Pharma-Investments immer achten sollte. Aber die Entscheidung, KarXT rauszugeben, war sicherlich betriebswirtschaftlich nicht die klügste. Karuna ist übrigens 2019 an die Börse gekommen, damals zum Preis von 18,50 Dollar. Und das Papier steht aktuell bei 191 Dollar. Der Hype ist also schon relativ groß.
Aber Eli Lilly, ich mag ja diese Aktie. 42%. 42% Jahr für Jahr in den vergangenen 5 Jahren. Und wenn man jetzt mal 10 Jahre nimmt, dann wird man wahrscheinlich 30%. Ein richtiger Compounder. Geile Aktie. Aber kommen wir zu einer anderen Aktie und zu einem anderen ehemaligen Hype, Moderna. Die hat es interessanterweise auch auf die Liste geschafft, wobei bei denen die Luft ja im Moment etwas raus ist eher, also von der Aktie. Und Moderna steht nicht mit dem 12. Covid-Vakzin in der Liste der möglichen künftigen Blockbuster, sondern mit einer potenziellen mRNA-Impfung gegen das Zytomegalie-Virus. Zytomegalie? Also ich kann sowas nicht aussprechen.
Zytomegalie.
Zytomegalie.
Ja, macht doch
genau.
Nichts.
Und bisher gab es da keine zugelassene Impfung dagegen, obwohl das Virus bei Ungeborenen und Immungeschwächten schwere Schäden verursachen kann und global weit verbreitet ist. Und Evaluate sieht ein Umsatzpotenzial von 1,5 Milliarden und das ist ordentlich, aber eben auch weit entfernt von den einstigen Covid-19-Impferträgen.
Ja, die sprichwörtlich kleineren Brötchen, die die jetzt alle backen müssen. Ein weiteres spannendes Unternehmen auf der Liste ist Madrigal, das US-Biotech. Ja, dem ist was gelungen, woran viele Big Pharmas bisher gescheitert sind, nämlich einen Wirkstoff zu entwickeln gegen eine weit verbreitete Lebererkrankung, die sogenannte Fettleber. Und bei der entzündet sich das Organ und vernarbt und büßt dann immer mehr seine Funktion ein. Und weil das Marktpotenzial groß ist, unter dieser Fettleber leiden zum Beispiel Diabeteskranke oder auch Adipositas-Patienten. Also großes Marktpotenzial, deswegen haben sich schon viele Firmen dran versucht, aber bisher erfolglos. Und Madrigal ist es eben gelungen, eine beschleunigte Zulassung für diesen Kandidaten zu bekommen. Es gibt noch ein paar andere Firmen in dem Feld, zum Beispiel Viking Therapeutics, aber Madrigal hat im Moment gute Chancen, das Rennen als erster zu machen. Evaluate rechnet mit Umsätzen von 2,2 Milliarden Dollar in den nächsten 4 Jahren und die Aktie ist in den vergangenen Monaten zu einem Analystenliebling an der Wall Street aufgestiegen. Von den 12 Experten, die die Aktie covern, empfehlen 10 im Moment den Kauf und 2 das Halten. Und auf 12-Monats-Sicht hat die Aktie 183% zugelegt, ist aber über den Sommer wieder deutlich tiefer gerutscht. Das Allzeithoch von 302 Dollar ist mittlerweile weit entfernt. Die Aktie notiert aktuell bei 189 Dollar.
Und die Top-Positionen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Aber überraschenderweise ist das nicht Novo Nordisk, obwohl die ja mit ihrem neuen Kandidaten gegen Fettleibigkeit CagriSema in der Evaluate-Liste weit vorn sind. Damit will dann Novo Nordisk an den Erfolg des Hype-Medikaments Ozempic anknüpfen. Auf dem Spitzenplatz, da steht aber, jetzt könntest du nochmal Tusch machen, Merck und Co., also auch die amerikanische Merck, mit einem Mittel gegen Lungenhochdruck, dem ein weltweites Umsatzpotenzial von 2,6 Milliarden Dollar bis 2028 zugetraut wird. Und wer jetzt ganz genau zugehört hat, der wird sagen, Moment mal, das Umsatzpotenzial des möglichen Karuna-Blockbusters ist mit 2,8 Milliarden doch noch höher. Stimmt. Aber die Analysten haben in ihrer Einschätzung auch den sogenannten Kapitalwert mit berücksichtigt, der kurz gesagt Aufschluss darüber gibt, wie rentabel eine Investition überhaupt ist. Und da sehen die errechneten Werte für Merck's Kandidat mit 11,6 Milliarden Dollar eben deutlich besser aus als die 8,4 Milliarden bei Karuna.
Ja, aber ihr wisst ja, solche Pharma- und Biotech-Wetten sind ohnehin riskant. Es ist keineswegs ausgemacht, dass die Wirkstoffe dieser Liste es wirklich bis zur Zulassung schaffen oder tatsächlich zu Blockbustern werden. Besser beraten seid ihr in der Regel deswegen mit einem Fonds oder ETF. Im iShares Pharmaceuticals ETF ist Madrigal zum Beispiel mit 0,8% enthalten, im Spider S&P Biotech in ähnlicher Größenordnung. Es gibt noch andere Produkte mit einer höheren Gewichtung, die sind aber hier nicht verfügbar. Und bei Karuna ist es schwieriger, einen Titel zu finden, also einen ETF oder Fonds zu finden. Es gibt einen, den Principal Healthcare Innovators ETF, der ist aber hierzulande auch nicht verfügbar. Dagegen gibt es den LNG Pharma Breakthrough. Der enthält zum Beispiel Chugai Pharmaceutical, Eisai oder AstraZeneca. Aber ja, über das Jahr hat er 7% verloren. Also man muss wirklich sagen, einfache und schnelle Gewinne sind auch mit ETFs in diesem Sektor nicht zu haben.
Das war Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de, oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und unsere Kritik an den chinesischen E-Autos hat viele von euch zu Feedback inspiriert. Paul hat uns einen Reisebericht verfasst. Er war auf Mallorca. Erst frustriert, weil sein bestellter Audi oder BMW nicht verfügbar war. Stattdessen ist er mit einem ZS SUV von MG über die Insel gecruised. MG, das war ja mal eine britische Marke, sind von Chinesen gekauft worden. Und erst genervt, Touchscreen, niedrigere Leistung, aber am Ende war er damit sogar zufrieden. Und er ist noch ganz vielen anderen Chinesen SUVs begegnet, denn der ZS sei im August sogar zum meistverkauften Auto in Spanien aufgestiegen. Der Markt habe das noch gar nicht eingepreist, meint zumindest Paul.
Ja, und Walter aus Wien, der weist darauf hin, dass in Teslas noch viel mehr Überwachung stattfindet und dass da die Chinesen, so schreibt er genau genommen, da noch die beste Wahl seien. Ja, das kann natürlich jeder halten, wie er mag. Du hattest ja gestern dich sehr kritisch geäußert, Holger, über die Überwachung in Chinesen.
Ich habe keine Ahnung, es ist nur ein Gefühl. Ich kann das ja nicht beweisen. Ich würde nur einfach sagen, es ist einfach ein Gefühl, dass ich denke, ich hätte da keinen Bock drauf. So wie ich auch kein Huawei-Handy haben wollte. Oder so ein Laptop von denen.
Eben, das kann ja auch jeder entscheiden, was ihm da gefällt oder nicht, oder ihr gefällt oder nicht. Auf jeden Fall hat sich auch noch Bierexperte Anton gemeldet und der hat sich über unser Biergespräch als ein Fazit aus meinem Frankreich-Urlaub gefreut und er weist darauf hin, dass der Eindruck tatsächlich nicht trügt. Es gäbe in Frankreich sogar mehr Brauereien als in Deutschland, 2000 versus 1500, aber der Konsum pro Kopf, der sei hier natürlich weiterhin viel höher. Und übrigens ein Special über die Brau- und Getränkeindustrie bei uns, das fände er super, schreibt er außerdem.
Er scheint ja der viel größere Experte zu sein. soll uns mal seine Favoriten zusammenleiten.
Er hat auch tatsächlich, genau, er hat tatsächlich angeboten, dass wir auf sein Wissen gern zurückgreifen können. Also vielen Dank an der Stelle schon mal, Anton.
Ja, also wenn Anton, ich werde Anton oder du wirst Anton kontaktieren und dann werden wir mal was Spannendes draus machen. Und ja, das Thema Bier scheint die Hörer zu faszinieren. Das ist doch prima.
Ja, das kann ich als Flensburgerin natürlich nur gutheißen. Aber euch fasziniert sicher noch mehr als nur Bieraktien und da seid ihr hier natürlich weiterhin genau richtig. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr ohne Tusch bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.